Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um ein spannendes spirituelles Leben. Mit 15 Jahren entschloss sich Christine Lemmen, katholisch zu werden, um dann danach in ein Kloster einzutreten. Weiter gehen dann die Stationen der Suche nach Gott über den Buddhismus, den Sufismus, wieder zurück zum Christentum, diesmal allerdings das Mystische. Und endlich, nach fast 50 Jahren, findet die Suche nach Gott bei Sai Baba ein Ende. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Christine, die Wege des Herrn sind unergründlich und jeder hat eben einen anderen Weg zu Sai Baba. Und dein Weg bzw. dein Umweg erscheint mir besonders lang und spannend.
Ja.
Und ich würde gerne wissen, wie dein spiritueller Weg begonnen hat. Ich habe gelesen, dass du ja ins Kloster gegangen bist. Wann war das?
Ins Kloster gegangen bin ich 1952. Begonnen hat es aber 1950 mit diesem Weg. Ich lag in einem Krankenhaus von diesen Schwestern, zu denen ich später ging. Ich war 15 und das Licht der Straßenlaterne fiel auf ein Kreuz. Nicht sehr schön, würde ich heute sagen, schwarz und weiß mit Korpus. Und in diesem Augenblick ist irgendetwas in meinem Herzen aufgegangen und ich habe mich erinnert an den Heiland meiner Kindheit. Und natürlich wollte ich das nachprüfen. Was ist mit diesem Gefühl? Dann bin ich jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Der nächste Schritt war, dass ich mich mit 15 Jahren durchsetzte, katholisch zu werden.
Was war der Heiland deiner Kindheit?
Der Heiland meiner Kindheit war ein liebevoller, beschützender. Meine Mutter sagte immer, wenn Not war, Christelchen, lass uns beten, Vater unser. Wenn es uns gut ging, Christelchen, lass uns dem lieben Gott danken, Vater unser. Und auch das Urgebet war abends 14 Engel mit mir gehen. Die meisten kennen das aus der Humperdingschen Oper. Das ist so der Rahmen meiner religiösen Kindheit, nicht kirchlich.
Hast du das noch im Kopf, dieses Gebet? Ja, dann sag es.
Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel mit mir gehen. Zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken. Zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen. Zweie, die mich decken, zweie, die mich wecken, zweie, die mich führen zu den Himmelstüren. Und diese Himmelstüren war für mich die Flügeltüren, die vom Kinderzimmer zum Herrenzimmer, Wohnzimmer damals, ja, gingen und nur zu Weihnachten geöffnet wurden. Und das ist so die Grundlage meines Verstehens und auch wie meine Mutter immer mit mir über Gott gesprochen hat. Und das habe ich verbunden mit diesem Gott meiner Kindheit. Ja, und dann bin ich also katholisch geworden, meine Mutter mit, sie wollte mich ja nicht verlieren. Wir waren alleine, Vater war schon gestorben, Geschwister hatte ich nicht. Und dann war dieser Tag der Erstkommunion etwas so Beglückendes für mich. Ich war 15 in Berlin 1950. Kannst dir vorstellen, völlig irrational. Und da kam ich wieder ins Krankenhaus, Gelenkkapselriss, zu Ordensschwestern, habe dann Bücher gelesen über Kloster. Und ich wusste, ich muss ins Kloster gehen. Und meine Mutter war natürlich verzweifelt. Und sie hat aber doch so viel Liebe aufgebracht, mich gehen zu lassen. Und dann bin ich 1952 bei den Franziskanerinnen zu Thüne eingetreten. Es war aber abgemacht, dass ich zuerst noch Abitur mache, bevor ich weiter eingekleidet werde. Da war ich also 3,5 Jahre so halb, man nannte das Präparandin und halb Schülerin. Aber nach 3,5 Jahren war diese Sehnsucht nach dem Gott meines Herzens, die war trotz all dem, was ich auch an negativen, dunklen, langweiligen dort erlebte, nicht gestillt.
Was hattest du denn erwartet dort?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Viele fragten mich. Heute würde ich sagen, es war eine Sehnsucht im Herzen, die uralt ist von vielen Leben vorher. Weil es ist unverständlich, eine 15-Jährige, die außerdem Schauspielerin werden wollte, schon Schauspielunterricht hatte, ins Kloster geht. In der damaligen Zeit Berlin, es gab ja keine spirituellen Gruppen, keine Meditationsgruppen, gab es alles nicht. Dann geht die ins Kloster und wird auch noch genommen von den Ordensschwestern. Nicht nur, weil sie Nachwuchs wollten, sondern die mich nahm, war eine ganz vernünftige, tüchtige Frau. So, ich bin also eingekleidet worden, 2 Jahre Noviziat, 1 Jahr davon auf der sogenannten Filiale, ein halbes Jahr. Und dann habe ich Profess gemacht.
Was bedeutet das?
Profess ist das erste Versprechen des Intensiveren. Ja, ich muss jetzt auf diesen Begriff der Braut Christi zu sein kommen. Es ist diese Brautmystik, die im Christentum aus dem Mittelalter kommt. Therese von Avila, Hildegard von Bingen, die haben alle diese Metaphorik. Damals zum Profess, zur ersten Gelübdeablegung, kriegte man einen roten Rosenkranz auf dem Kopf. Später bei der Ablegung der ewigen Gelübde bekam man einen Dornenkranz und den Ehering.
Darfst du was über die Gelübde sagen? Oder ist
ja, das sind diese 3 Versprechen, sogenannte Gelübde der Armut, der Keuschheit, heute sagt man lieber Ehelosigkeit, und des Gehorsams. Und ich muss sagen, eigentlich hatte ich mir am meisten versprochen von diesem Gelübde der Ehelosigkeit, weil ich da vermutete, ja, wer ist denn dieser mein Partner? Das kann doch nur Jesus, der Christus sein. Leider aber wurde schon damals sehr viel Frustration in mir ausgelöst, weil bei all den Vorbereitungen auf die ersten und auf die ewigen Gelübde wurde weitgehend über die Armut gesprochen, was ich haben darf, nicht haben darf, wie abgeben soll, über den Gehorsam und über das Gelübde der Ehelosigkeit, das heißt der Ehe mit diesem Jesus, 3 Stunden im Höchstfalle. Und da war ich schon frustriert. Aber ich wollte ihm ja gehören. Also habe ich ewige Gelübde abgelegt. Und in dieser ersten Zeit, schon nach den ersten Gelübden, bekam man den Auftrag, ins Studium zu gehen. Und mir gab man den Auftrag, nach Münster Germanistik und Romanistik zu studieren. Ich fühlte mich zuerst sehr überfordert, weil ich glaubte, ich sei dumm. Aber das legte sich dann bald und ich merkte dann doch, dass ich es konnte. Und vor allen Dingen die Nebenfächer Psychologie und Pädagogik haben mich interessiert.
Also ich muss jetzt mal nachfragen, ich bin ganz erstaunt, dass eine Nonne geschickt wird zum Studieren. Ich dachte, man sitzt so im Kloster und betet.
Ja, jetzt kommen wir auf den Begriff. Nonne ist eigentlich der Begriff für die Schwestern, die im beschaulichen Orden sind, die also überhaupt nicht mehr aus dem Haus rauskommen. Bei uns nennt man das, oder da, wo ich war, Ordensschwester. Ich gehörte einem Orden an. Ich mag den Begriff nicht. Ich mag lieber den Begriff religiöse, wie die Franzosen ihn haben, für Schwestern, ja. Ich fühlte mich immer als eine religiöse, eine, die sich eng verbunden hatte mit Gott. Und das geht mein ganzes Leben weiter. Einmal religiös, das bleibt man, ja. Also ich habe studiert und habe dann mein Referendariat gemacht. Ganz wichtig ist noch, 1964 war ich sehr verzweifelt, weil ich sah, was da mit dem Ordensleben ist und das Gefühl hatte, wir können uns alle nicht weiterentwickeln, sowohl psychologisch nicht wie religiös, spirituell. Spirituell, den Begriff kannte man noch nicht. Heute würde ich das so nennen. Und dann gab es einen Professor in Münster, einen Moraltheologen, Professor Wilhelm Heinen. Professor Heinen war damals der Erste, der tiefenpsychologisch dachte und fühlte. Und als ich so ganz tief verzweifelt war, bin ich zu ihm gegangen. Ja, sagte er, Sie brauchen eine gezielte Beratung. Und da er bei August Vetter gelernt hatte, wusste er, mit Träumen umzugehen. Und ein Jahr lang, jeden Samstagmorgen um 9, konnte ich zur gezielten Beratung zu ihm gehen. Und Professor Heinen ist eigentlich für mich der Vater geworden. Ja. Bei ihm habe ich gelernt, tiefenpsychologisch zu denken. Ich habe aber auch erfahren, geliebt zu sein. Einfach so.
Du hast gerade gesagt, dass ihr mit Träumen gearbeitet habt. Hast du da einen Traum, der dich besonders berührt hat?
Es waren viele Träume. Am Anfang, ja, dachte ich, ach, jetzt wird also so richtig meine Wut und meine Entrüstung über Kloster und Kirche zum Ausdruck kommen. Kam nicht. Ich war in dem Traum auf dem Dachboden und eine Eule schaute mich giftig an. Und dann war nachher noch eine Katze, die spielten da rum, aber waren auch ein bisschen aggressiv. Aber Mitschwestern halfen mir, dieser Katze zu entkommen. Was heißt dieser Traum? In der chinesischen Mythologie ist die Eule ein Zeichen für das Yang, das Männliche. Und das Männliche im Studium und auch im Kloster, das war aggressiv in mir geworden, weil zu tief und zu abgespalten. Und die kleinen Kätzchen haben eigentlich das Yin, das Weibliche, zum Ausdruck gebracht. Aber auch sie waren unzufrieden. Ja, die konnten nicht miteinander. Falls du noch einen zweiten willst.
Ja, ich hatte gedacht, du hast jetzt in deinen Träumen diese Hochzeit mit Jesus.
Diese Träume, diese Begegnung mit dem Göttlichen, die kamen sehr viel später. Weil es gibt auch nach Jung mehrere Arten von Träumen. Die psychologischen, dann gibt es die archetypischen, die sehr viel tiefer gehen ins kollektive Unbewusste. Und dann beginnen die Träume, die Lehrträume sind, wo man in der Nacht dem Lehrer begegnet. Und da beginnen dann auch diese Erfahrungen, ja, in der Nacht, bis hin zu einem, den ich später erzählen werde mit Baba. Und in diesen Träumen, die Begegnungen sind von der anderen Ebene, habe ich dann auch meinen Weg gefunden. Dann habe mein Referendariat gemacht in Papenburg als Lehrerin an einem Mädchengymnasium unserer Kongregation. Aber die Bedrängnisse für mich von diesem unbefriedigenden Klosterleben wurden immer heftiger. Ich bin dann ausgewichen, habe in der Pfarrgemeinde mitgearbeitet. Vormittagsschule, nachmittags Jugendarbeit und mit dem dortigen damaligen Vikar und Kaplan. Und da haben wir sehr viel wirklich erstes spirituelles Erfahren miteinander. Messfeier am Kamin, Eucharistie. Und dann kam etwas sehr Bedeutendes, nämlich irgendjemand, ich weiß nicht wer in der Stadt, hatte organisiert, dass ein Dr. Mäder nach Papenburg kam, um über Zen-Meditation zu sprechen. Und als er davon sprach und uns erste Übungen gab, da wusste ich, mein Gott, das ist, was du dein Leben lang gesucht hast. Und ich erinnerte mich auch, dass meine Novizenmeisterin, die ich sehr liebte, die fragte mich mal, ja, Schwester Angelis, so hieß ich, wie geht's denn mit dem Beten? Und ich sagte, ach, Schwester Hildegunde, am liebsten sitze ich so still vor Gott. Sie schaute mich mit ihren Sternchenaugen an. Schwester Angelis, das ist die vierte Stufe der Mystik. Beten Sie lieber das, was im Buch steht. Hildegunde war wohl die einzige in der ganzen Kongregation, die etwas von Mystik wusste. Jetzt wusste ich, was ich immer gespürt habe, was ich schon als 15-Jährige in Berlin erlebt habe. Das gibt es. Und ich weiß nicht mehr, auf welchen Wegen, wie bekam ich die Erlaubnis, zu Meditationskursen zu fahren. Und da begann jetzt die Möglichkeit, etwas Neues in mir zu entdecken. Und dann kam eines Nachts ein Traum, wo ein alter Weiser zu mir sagte, geh den Weg. Den Weg der Natur oder den Weg des Gesetzes. Und ich wusste, den Weg der Natur. Was Natur wirklich bedeutet, hat mich viele Jahre gekostet, es zu erfahren, zu erforschen, zu erkennen. Aber ich wusste, ich darf gehen. Und ich weiß heute noch, es war der 30. Mai. Und ich fuhr mit einem hellblauen VW-Käfer, wie hüpfend durch das Moor von Bremen zurück nach Papenburg. Musik. den nächsten 6 Monaten musste ich also alles, ich wollte so bald wie möglich gehen, auf die Reihe bringen. Es hat sich irgendwo alles geklärt. Ich fand Freunde, die mir halfen, und ich konnte auch meinen Obern deutlich machen, ich gehe. Nicht, weil es hier schlecht ist, sondern weil ich von innen her weiß, ich darf gehen, ich muss gehen. Es ist mein Weg. Und ich glaube heute, weiß nicht, ob es an dieser Stelle schon passt, aber ich musste immer wieder, das ist etwas in meinem Weg, in meinem Leben Charakteristisches. Ich muss immer wieder Gruppen verlassen, Abschied nehmen, um neu aufzubrechen. Hinterher geht es immer wieder auch ums Erkennen, ich habe euch geliebt. Wie oft habe ich geträumt? Ich habe das alles geliebt im Kloster. Aber mein Weg ist zu gehen. Und so wurde alles vorbereitet. Die Erlaubnis musste von Rom über den Bischof, vom Papst eingeholt werden. Alles fand statt. Und am 27. Dezember, dem Geburtstag meiner inzwischen verstorbenen Mutter, bin ich von Papenburg weggefahren. Morgens um 6 Uhr hinein in den aufgehenden Morgen. Bin am 6. Januar dann in Stuttgart in einem wunderschönen Einzimmer-Apartment eingezogen mit Blick über die Stadt. Und am 11. Januar, glaube ich, war es, habe ich meine neue Position als Lehrerin bei den Franziskanerinnen von Sießen in Stuttgart, St. Agnes, begonnen. Also die erste Phase war abgeschlossen. Jetzt kam die zweite Phase außerhalb des Klosters.
Du warst denn inzwischen wie alt?
Das ist eine gute Frage, 39. Ich habe immer gewusst, mit 40 muss ich es wissen. Dann ging ich zum Junginstitut, das fing einige Tage später an. Ich fand langsam neue Freunde und vor allem das Wichtigste, ich begann meine Lehranalyse. Und Lehranalyse ist in dieser Ausbildung etwas sehr Wichtiges. 2x in der Woche 1 Stunde Arbeit an Träumen, sodass das Unbewusste ausgeleuchtet werden kann. Sehr, sehr schwierig war für mich die Frage, nicht nach Sexualität, das ist ein Schritt weiter, sondern überhaupt nach einem Partner. Das Thema Sexualität wurde dann berührt, als ich 1981 in Lenggries, das ist in Oberbayern, Luzi Lenz und Manfred Juchow kennenlernte, die machten Körperarbeit. Und da begann ich überhaupt erst meinen Körper wahrzunehmen und zu spüren. Und das war eine wunderbare Zeit, weil immer auch begleitet von inneren Bildern, inneren Erfahrungen, auch spirituellen. Wenn du einen Traum, den ich nie vergessen werde, wissen willst, ich war in einer unterirdischen Kathedrale und auf einem riesen Altar hockte ein gewaltiges Untier mit 4 Köpfen, kam auf mich zugekrochen. Und ich setzte mich natürlich meditationsgewohnt in Lotussitz und dachte, du kannst bei diesem Tier nichts anders machen, als es um Erbarmen bitten. Und das tat ich. Und sie, in diesem Augenblick, löste sich dieses Untier auf und ich war umringt von wunderbar hellen, schönen Frauen. Und die fragten, ob ich auch den Apfel essen wollte, den Apfel der Göttin. Das wollte ich natürlich. Das war der Traum, der für sich eigentlich spricht. Nicht diese 4 Köpfe sind natürlich die 4 wichtigsten Laster, glaube ich. Aber die haben sich aufgelöst. Ja? Es ging um etwas viel, viel mehr um das Ja-Sagen, auch zur Göttin, zum Weiblichen, ja, zur weiblichen Seite Gottes in uns. Und das wird nachher noch wichtiger, denn Mrs. Tweedy sprach immer davon, die Sehnsucht ist die weibliche Seite der Liebe zu Gott. Von daher hat der Traum heute nochmal eine ganz andere Bedeutung. So. Und so gewöhnte ich mich immer mehr einerseits ein in diese Welt und andererseits aber gab mir diese Welt oder die Begegnungen in dieser Welt ein inneres Fortschreiten. Und ich begann zu ahnen, was der Weg der Natur heißt. Nicht unbedingt Sexualität leben nach außen, obwohl ich lange dachte, alle Frauen finden einen. Bloß du nicht. Natürlich brachte mich das in die Minderwertigkeit. Bis ich eines Tages erkannte ganz tief, es ist nicht dein Weg. Dein Weg ist alleine zu Gott weiterzugehen. So könnte also alles wunderbar gewesen sein. Wie immer sagten dir deine Freundin, was geht's dir gut? Aber ich war nicht mehr zufrieden nach einer Weile. Ich fühlte mich zerrissen zwischen der Sehnsucht innen und dem, was mich außen beeinflusste, mir von außen zukam und auch von dieser Norm, ich muss doch. Ich muss noch reisen. Ich bin nach Kanada gereist, bin nach Sri Lanka gereist. Und Sri Lanka ist vielleicht noch wichtig, weil wir dort beim Candy-Tempel, als ich dort bei diesem Tempel am Heiligtum, dem Zahn Buddhas, vorbeizog, hat mich etwas im Herzen getroffen, eine Sehnsucht. Ich habe nachher in irgendeiner Ecke gesessen und nur noch geweint und wusste nicht warum. Und eine Stimme sagte in mir, such es beim Gral, nicht bei Buddha. Und als ich aus dem Tempel ging, sah ich eine Buddha-Gestalt und vor der Buddha-Gestalt ein blauer, großer Kristallkelch. Und eine Buddhistin sagte mir, das ist sehr ungewöhnlich. Und ich dachte natürlich sofort an den Gral. Und Gral, die ganze Gralslegende und Artus-Legende hat zu tun mit dem mystischen Christentum. Und das war dieses, mein Zerrissensein. Ich will ja außen sein und ich will dies tun und will das tun. Was ist mein wirklicher Weg? Und wie das so passierte, rutschte ich die Treppe runter und brach mir ein wenig das Schienbein. Als ich dann zu Hause saß, fragte ich mich, was bedeutet das? Was soll das? Und ein guter Freund brachte mir ein Buch. Interviews mit Sufi-Lehrern. Und ich schlug auf und fand ein Interview mit Mrs. Irina Tweedy. Und als ich las, was sie von der Sehnsucht schrieb, die Sehnsucht nach dem Geliebten, da hat es mir, so wie auch jetzt, wenn ich davon erzähle, fast die Stimme verschlagen. Ich wusste, ja, diese Frau muss ich kennenlernen. Da will ich hin. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich auf Umwegen auch erfuhr, sie wird im Jahr drauf in der Lüneburger Heide ein Seminar halten. Und natürlich bin ich dahin gefahren. Und vielleicht ist es zu viel, aber es ist wichtig. Ich träumte vorher, was genau eine Sufi-Legende ist. Ich träumte, dass ich zu ihr käme und sie schaute mich an und ich schaute sie an und ich wusste, hier bin ich richtig. Und die Sufi-Legende erzählt, dass die ersten Sufis, die hießen damals noch Kamal Posch, Deckenträger, weil sie Wolldecken trugen. Vorher waren sie bei vielen gewesen und hatten die Übung bekommen und jene Übung und diese Lehre und das. Und dann kamen sie zu Mohammed und Mohammed schaute sie an und sie schauten Mohammed an und sie sind geblieben. Warum? Weil er Liebe in ihren Herzen entzündet hat. Und so ging es mir mit Mrs. Tweedy. Und als ich ihr diese Geschichte, diesen Traum erzählte, dass ich so zu ihr gekommen sei, da wussten wir, hier bin ich richtig. Sie hat mich als Schülerin angenommen und von da an habe ich bis 1989 alle meine Ferien bei ihr in London oder in Deutschland irgendwo verbracht, wenn sie da war.
Sie war Sufi-Meisterin?
Mrs. Tweedy ist gebürtige Russin, aufgewachsen in Österreich, verheiratet in England und hat, als ihr zweiter Mann gestorben war, den Weg nach Indien gefunden zu einem hinduistischen Sufi, dessen Vater Moslem gewesen war. Und dieser indische Sufi war für sie der Meister, der sie bis zur Erleuchtung gebracht hat. Sie schreibt in ihrem Vorwort zu ihrem Buch, ich habe große, wunderschöne Dinge, yogische Erfahrungen erwartet. Was er gemacht hat, ist, er ist wie eine Dampfwalze über mich hingefahren.
Oh,
Das war Mrs. Tweedys Erfahrung in Indien. Und so habe ich sie dann kennengelernt. Aber was für mich so bedeutsam war, das war diese Sehnsucht. Und natürlich auch ihre Liebe zu uns. Und als Mrs. Tweedy dann irgendwann, das war glaube ich 92, alle rausgeschickt hat. Der Raum wurde zu eng. Ein paar würden noch wiederkommen dürfen. Ich durfte nicht. Das war sehr, sehr hart für mich. Mein Gefühl war wie abgestorben. Und ich erinnerte mich, dass Mrs. Tweedy, als ihr Lehrer gestorben war, in den Himalaya gegangen ist, in einen Ashram. Ich dachte, naja, Himalaya ein bisschen weit, außerdem sind die Ferien bald zu Ende. Und dann habe ich aber eine Almhütte von einem Bauern ausgeliehen bekommen. Habe 2 Wochen auf einer Alm oberhalb von Lengries, auf der Rosssteinalm, verbracht, gefastet und alle Träume, die ich mit Mrs. Tweedy hatte, aufgeschrieben. Weil bei den Sufis ist die Lehre vor allem von Herz zu Herz und in der Nacht.
Gibt es da einen Traum, der dich besonders berührt hat?
Ja. Nachdem ich also erfahren hatte, ich durfte nicht mehr kommen, träumte ich, dass ich in der Gruppe um sie herum saß. Und es war so viel Nähe und so viel Wärme. Und ich dachte im Traum, was bist du dumm? Du bist in der Nacht bei ihr. Es ist nicht viel mehr, als am Tag bei ihr zu sein. Dieser Traum hat mich natürlich auch sehr getröstet. Nach 3 Jahren aber durfte ich wiederkommen. Und es war noch möglich, weil sie schon sehr alt und krank war, noch 3-mal zu ihr zu fahren. Und als ich das letzte Mal da war, erzählte ich ihr einen Traum. Ich sagte, Mrs. Tweedy, es ist ein seltsamer Traum. Of course, my dear. Also ich erzählte diesen Traum. Ich war mit ihnen zusammen. Ich war ganz, ganz nah. Wir waren wie eins. Und dann schickten sie mich zu einem im weißen Gewand stehenden Lehrer, der an einem kleinen Altar stand. Und ich sagte, Mrs. Tweedy, das ist aber doch kein Sufi, denn es war offensichtlich ein christlicher Altar. Als der Traum endete, schaute mich Mrs. Tweedy nur an und schaute dann in die Ferne. Ein sehr zukunftsträchtiger Traum. Punkt. Aber dann wagte man natürlich nicht nachzufragen. Das war mein letzter Besuch bei ihr. Ja, und dann war ich wieder allein eine ganze Zeit lang. Bis 1995, da traf ich in dem Zentrum, in dem ich inzwischen schon einige Jahre Trance-Tanz machte, eine Frau, die begleitete Meditation anleitete, führte. Ich dachte, hast du noch nie gemacht, hast jetzt Zeit, geh mal hin. Eines Tages sagte sie, mein Lehrer ist heute in Stuttgart, dort und dort in dem und dem Saal wird er einen Vortrag halten. Geht mal hin und guckt ihn euch an. Nun, ich war pünktlich da, setzte mich in die 2. Reihe. Pünktlich um 8 betrat dieser Lehrer von hinten kommend den Saal. Ich dachte nur, mein Gott, was für ein Typ. Blond gewähltes Haar, kurz geschnitten, elegante Texas-Blouson, silbern, mit Texas-Stiefeln und viele Jewelries an seinen Fingern. Was ne Type. Und irgendwann begann Ralph Jordan, sein Name, Reverend Ralph Jordan, zu sprechen. Und ich kann kaum wiedergeben, was sich in mir ereignete, als ich die ersten Sätze hörte. Es war weniger der Inhalt, Karma, Dharma, schon recht. Die Stimme und dann ein Blickkontakt. Und ich wusste, ein großer Lehrer. Ich wusste noch nicht, ob es meiner ist. Nichtsdestotrotz, da ich neugierig bin und Neues lernen wollte und von Karma und Dharma direkt noch kaum was wusste, bin ich in ein Seminar gegangen, in noch ein Seminar, schließlich in ein sogenanntes Reading, wo Ralph aus der Aura und aus dem, was er sonst sah, manches zu einem sagte. Und im Februar ist sein Retreat in Hawaii, wo er ein Zentrum hat. Und ich buchte das Retreat auf Hawaii. Und eines Tages nach dem Unterricht, ich habe ihn gefragt, ob er mich als Schülerin annimmt. Obwohl ich doch einen Lehrer habe schon, kann man 2 Lehrer haben. Of course. Ja, so bin ich bei Ralph geblieben, viele Jahre, bis er 2004 gegangen ist. Und das Hervorstechendste, das, was mich am meisten berührt hat bei allem, war eine Ordination, die ich erlebte, ist so eine Art Dekan, ja. Er konnte Menschen ordinieren zum Minister, zum Geistlichen sein. Und als ich die erste Ordination sah, Ich weiß nicht, so viel, wie ich da geweint hatte, hatte ich lange nicht mehr geweint, weil sie mich so erinnerte an meine Ordensfeiern. Und jetzt kommt dieser Rückbezug. Einmal religiös, immer religiös. Und ich fragte Ralf, würdest du auch mich zum Minister ordinieren? Of course. Ich habe also alle die vorgeschriebenen Themen gelernt, alle Texte der Bibel, die ich am meisten liebte, Jesus, der über das Wasser geht, Jesus, der den Sturm auf dem See stillt, die Emmaus-Jünger. Ja, und dann an meinem 65. Geburtstag, am 22. Juli 2001, wurde ich zur Geistlichen ordiniert. Und das war für mich die Bestätigung, die Fortführung meiner ewigen Gelübde. Auch die Symbole waren ähnlich. Das Überreichen der weißen und roten Rose, das Überreichen der Bibel und schließlich, darauf hatte ich großen Wert gelegt, keinen weißen kleinen Schleier, sondern einen wirklichen. Das Überreichen eines weißen Schleiers. Dieser Schal wird dich behüten, wenn du in der Wilderness der Welt gehen musst. Ich habe ihn dieses Jahr bei der Weihnachtsfeier hier in der Halle umgehabt.
Hier in Butterparty.
Butterparty, ja. Ich habe eigentlich vorweggegriffen, das Bedeutendste, was vorweggeht, dass er mir zu einem neuen Gottesbild verholfen hat. Ich hatte vorher noch nicht gehört von den Gesetzen von Ursache und Wirkung, vom Gesetz der Anziehung und dass wir Schöpfer unseres Lebens sind. Also nicht ein Gott da oben irgendwo uns straft, richtet oder sonst was tut. Und das war für mich unwahrscheinlich wichtig. Es war nochmal ein Abstreifen des alten Christentums, des Unechten, ja, so. Und dann starb Ralf 2004. Und die große Hoffnung von uns allen war gewesen, dass wir jetzt das Zentrum, das er in Hawaii gegründet hat und in Deutschland angefangen hat zu gründen, weiterführen können. Ich stand in den Startlöchern. Nun wollte ich lehren, wollte arbeiten und tun, aber es gelang uns nicht. Und ich fühlte mich wieder recht zerrissen und verlassen. Und zu diesem Augenblick begann ein neuer Abschnitt meines Lebens.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind,
nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe wieder in seinen, gebe Gott ihm Kraft und Behagen. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Also ein neuer Abschnitt. Und wer trat da in dein Leben?
Sandrana Nusselein. Diese Arbeit jetzt zu erklären, würde zu weit führen. Und das Spezielle und ganz Besondere ist, dass am Ende dieser Arbeit, wenn dann die jeweilige Person dafür offen ist, im Inneren Sai Baba erscheint. Und hier kann ich jetzt einen Bogen ganz weit zurückschlagen. Nämlich, als ich erzählte, dass ich das erste Mal bei Mrs. Tweedy war, in einem Meditationscamp in der Lüneburger Heide, war eine Bekannte mit. Und diese Bekannte fragte sich, soll sie weiter zu Baba gehen oder könnte Mrs. Tweedy ihre Lehrerin sein? Am Sonntag hatten wir frei, saßen in der heißen Lüneburger Heide, das Licht flimmerte. Und was geschah auf einmal? Ich sah zuerst in der Ferne, in dem flimmernden Licht der Sonne, eine Gestalt auf dem Fahrrad sich nähern. Eine zierliche Gestalt in orangenem Gewand mit einem großen schwarzen Haarkranz.
In der Lüneburger Heide.
In der Lüneburger Heide. Und ich sagte dann, da kommt jemand, guck mal. Ich war so unbedarft, ich dachte, naja, vielleicht ein Bhagwan-Jünger in der Lüneburger Heide. Aber Sigrid dachte sofort, das muss, die wusste mehr Sai Baba sein. Sie ist dann bei Sai Baba geblieben. Na, ich dachte, es war für Sigrid und ich habe ihr geholfen, ich habe es gesehen, ich bin bei Mrs. Tweedy. Und als ich jetzt bei Sandrana Nusselein, jetzt ist der Bogen, wieder Arbeitswochen machte, kam Sai Baba in einem der letzten Bilder in der Lüneburger Heide auf mich zu. Und ich wusste, er war die ganze Zeit mit mir gewesen. Und in inneren Bildern habe ich dann auch gesehen, hat er mir gezeigt, da war ich, wo du allein warst, dort war ich. Ich war immer mit dir. Und eine meiner wichtigen Erfahrungen, dass mein Herz sich öffnete und es war ein Bild von ihm im Herzen, die lebendige Gestalt von ihm in meinem Herzen. Und in einem Traum, als ich vor ein paar Wochen das Buch über mein Leben abschloss, stand ich in der Nacht bei ihm und er lehnte meinen Kopf an sein Herz. Und es waren keine Gedanken in mir, es waren keine Gefühle in mir, ich wusste nur, ich ruhe am Herzen Gottes.
Obwohl dein Weg zu ihm so lang war, hast du ihn ja noch erleben dürfen.
Ich habe Sai Baba erlebt 2006 und da war dann auch für mich das wichtige Erlebnis, dass ich mich von meinem Lehrer ablösen konnte. Ich fand dann ein Buch, wo es ging, Liebe zum Lehrer in Form und Liebe zum Formlosen. Und so war es mir da auch möglich, in der Beziehung zu Baba mehr im Formlosen von Anfang an zu bleiben. Aber ich habe ihn immer sehr intensiv erlebt und auch in Träumen und in Bildern bei der inneren Arbeit. Es waren Träume, wo er sagte, komm wieder. Und wie bedeutsam Sai Baba für mich auf meinem spirituellen Weg vom Beginn an, wie er mich begleitet hat, geführt all diese Jahre, und es war eine sehr kontinuierliche Führung, das ist mir erst jetzt aufgegangen.
Ganz zu Beginn unseres Gesprächs hast du erwähnt, du warst 15 und hattest Sehnsucht, wusstest aber nicht genau, was das für eine Sehnsucht ist. Kannst du die heute beschreiben?
Ja, da ist mir heute gerade etwas sehr Bewegendes geschehen. Als ich so meditierte oder in mir war, fragte ich mich, ja, was ist jetzt dein Suchen, dein Sehnen? Und es war mir, als wenn auf einmal ganz deutlich mir gesagt wurde, es ist nicht deine Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht Gottes nach sich. Die Sehnsucht des Geliebten nach sich selbst. Nach der Liebe, ich weiß es nicht, aber es ist nicht ich, die Sehnsucht habe. Das war die Grunderfahrung. Er hat Sehnsucht nach sich in mir.
Glaubst du, dass du diese ganzen Zwischenstufen gebraucht hast oder hättest du auch schon vor 20 Jahren zu Sai Baba kommen können und es wäre das Gleiche gewesen?
Ich glaube, ich brauchte das Ansprechen des Gefühls. Ich war ja sehr intellektuell geworden im Studium. Und diese Wärme und die Sehnsucht des Herzens, dass die da sein darf. Ich brauchte diese Phase, weil ich von jeder Phase neu lernen und neu Abschied nehmen musste. Es war immer heftig für mich, der Abschied. Es sind Welten inzwischen.
Die Advaita-Lehre von Sai Baba hat ja in weiten Strecken auch mit den Mystikern, Mystikerinnen zu tun. Du hast ja vorhin Hildegard von Bingen erwähnt und Therese von Avila.
Ja, ich war ja sehr gebunden an meine Lehre, das Formlose. Und dieses im Grunde, die drei Stufen, der erklärt, ich bin im Licht, das Licht ist in mir und ich bin das Licht. Das sind Wege, die er bei Jesus Christus aufweist und die auch jeder Mensch auf seinem Individuationsweg zu Gott oder Evolutionsweg gehen dürfte, sollte, könnte, wenn er denn kann. Das hat mich sehr berührt bei Baba. Es ist eigentlich immer wieder dieses, du bist Gott, Gott ist in dir. Und das ist das, was die christlichen Mystiker sagen. Und die Therese von Avila zum Beispiel ist ja von der Kirche sehr misstrauisch betrachtet worden. Ihr Buch, Die innere Burg, ist ganz bedeutsam, weil was mir jetzt so begegnet ist, sie spricht irgendwann auch davon, von Anreden. Ja, und ich erlebe, dass ich im Dialog treten kann mit Baba. Und dass genau das ist, was die christlichen Mystiker sagen. Oder auch, wenn sie von der Sehnsucht spricht. Und Baba sagt, die Sehnsucht, er spricht immer wieder, ich kriege immer diese Tagesbotschaften. Und ich denke so oft, ja mein Gott, es ist genau das. Oder auch das Mantra wiederholen und den Namen Gottes. Ich erlebe bei Baba heute nichts Fremdes. Soll ich immer nur sagen, ja, das ist es. Es ist für mich von den Religionen her ein Zusammenfließen. Ich bin vom Christentum zum Buddhistischen, vom Buddhistischen zum Sufismus, der ja aus dem Islam kommt, und dann wieder zum gereinigten Christentum. Und jetzt bin ich bei Baba, der alles in seiner Lehre hat, diese Einheit. Insofern ist für mich jetzt dieses Ankommen zu Babas Füßen es ist zielgerichtet. Es ist genau das, wo es hinführte, aber ich brauchte die anderen Phasen. Sonst wäre ich vielleicht auf einer vordergründigeren Stufe geblieben, weil für mich ja immer auch das Erforschen der Seele wichtig war. Man kann sicher über Meditation den Weg finden, aber das war für mich nicht meins. Ich habe das erst auch gedacht, wenn ich viele, viele Stunden meditiere, habe ich auch getan, bis zu 10 Stunden am Tag. Aber ich musste so vieles aufarbeiten. Klären, mir bewusst machen. Und insofern sind die letzten 5 Jahre immer wieder zu seinen Füßen gewesen und dass ich gekommen bin, ich wollte nicht nach Indien, ist nicht mein Land in diesem Leben. Und auf einmal wusste ich, dass er sagte, komm. Und von da an war klar, er lebte da noch, komm. Und auch als er dann gegangen war, wusste ich, ich habe zu kommen. Und erlebe jetzt, was er wollte, dass er mir hier näher kommt. Obwohl er nicht mehr da ist in der Form. Was ist die Form? Von einem bestimmten Punkt glaube ich an. Und ich hätte mich auch unwahrscheinlich an die Form gekettet, zu früh gekommen wäre.
Welches ist denn für dich die wichtigste Lehre von Baba?
Die wichtigste Lehre ist, kann ich gar nicht so, aber Gott ist nicht außen und irgendwo, Gott ist in mir, ich bin Gott. Ich hatte einmal einen Traum, den muss ich doch erzählen. Schon lange her. Ich machte so Yoga-Übungen und auf einmal im Traum brach mein Herz auf und ich musste lachen und lachen. Ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen. Und ich dachte, mein Gott, wie absurd. Mein Leben lang habe ich Gott gesucht. Ich bin Gott. Das darf man im Christentum nicht erzählen.
Ne? Baba hätte sich über den Traum sehr gefreut.
Vermutlich. Meister Eckhart betont es immer wieder, wir sind Gott, Gott ist in uns, wir sind Gott. Gott will in der Seele geboren werden, nicht da im Stall zu Bethlehem. Er ist der, der es am meisten betont hat, aber den haben sie ja auch schier exkommuniziert.
Dann danke ich dir erstmal, dass du das mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast.
Es ist mir eine große Freude, über das zu sprechen, was Gott in meinem Leben mir geholfen hat zu tun und zu erfahren und zu erleben.
Nach all deinem Suchen und den vielen Stationen, bist du dir jetzt sicher, dass Barbara dein letzter Lehrer ist?
Jetzt habe ich keinen Lehrer mehr, nein. Ich werde lernen, aber einen Lehrer in der Form, nein. Jetzt bin ich bei Barbara angekommen. Das spüre ich ganz deutlich. Es ist keine Bindung mehr an einen Lehrer. Ich liebe alle meine Lehrer. Sie begegnen mir immer noch in der Nacht von Zeit zu Zeit. Aber ich gehe meinen Weg mit Barbara. Und eines der inneren Bilder aus der letzten Zeit ist, dass ich in einen inneren Tempel oder die innere Kathedrale gehe. Für mich ist es, da ich wohl meine Wurzeln im Christentum habe, in diesem Leben eine Kathedrale mit einem Altar, allerdings zum Volk schon hingewandt. Und als ich diesmal hinkam, stand ein Lesepult auf diesem Altar und ein großes altes Buch darauf. Und ich sah auf der linken Seite ein wunderschönes Bild von Sai Baba und auf der rechten Seite Soham. Und damit erkannte ich, dass von Baba dies mein Mantra ist.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese spannende Sendung wieder zu Ende. Was für ein Lebensweg. Eine lebenslange Suche nach Gott. Bis zu der Erkenntnis, ich bin Gott. Wir bedanken uns bei Christine Lemmen, dass sie uns heute davon berichtet hat. Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Unsere neue Adresse lautet podcast@satya-sai.de. Und Sie können auch unseren Newsletter bestellen, der einmal wöchentlich erscheint und Sie über die folgende Sendung informiert. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.